Wir dürfen wieder zusammenkommen unter dem Wort. Klaus, das würde ich nochmal furchtbar gerne wissen, wie das funktioniert mit dem Baumarkt. Ich habe das noch nicht geschafft, ey. Das ist Wahnsinn. Mit mehr Geld rauskommen, als man reingelaufen ist, also Bombe. Das sagst du mir nachher unter vier Augen. Ja. Okay. Also ich würde gerne, dass wir beten, weil wir wollen uns dem Wort Gottes aussetzen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es euch immer sofort alles klar ist und entgegenspringt. Es gibt, ist alles geklärt. Bei mir ist es oft nicht so, sondern ich bin angewiesen, dass Gott dass Gott es schenkt. Und genauso wollen wir vor ihn treten und flehen. Unser Leben ist so voll und so gedrängt und wir sind überflutet mit so vielen Dingen, Herr. Wie kann es möglich sein, dass dein Wort überhaupt zu uns durchdringt? Ein Wort, das Jahrtausende alt ist, das schon so lange gibt, dass wir vielleicht schon immer wieder gehört haben. Wie soll das Wort zu uns reden? Wie soll das Wort sogar etwas bewirken bei uns? Es ist aussichtslos. Es ist aussichtslos. Wenn du nicht deine Hand öffnest, Herr, und wenn du uns nicht reich beschenkst, wenn du uns nicht die Scheuklappen wegnimmst und uns sehen lässt, wenn du nicht all unsere Begrenzung, alles, was, wo wir so eingeschränkt sind, wenn du das nicht wegnimmst, Herr, bitte, als deine Kinder, die du erwählt hast und die du hierher zusammengebracht hast, wollen wir dich bitten, schenk du dieses Erbarmen, schenk du diese wunderbare Gnade, auf die wir so angewiesen sind. Gib du, Herr, dass wir dich in deiner Herrlichkeit sehen, dass wir es glauben, dass wir es lieben, dieses Wort. Wir bitten darum, dass du die Ehre dadurch am Ende bekommst, damit dein Name am Ende verherrlicht und gepriesen wird. Dass wir hinausgehen können mit deinem Lob im Mund. Amen. Wir befinden uns im Matthäus-Evangelium und ich darf euch beruhigen, auch wenn ich vorher angekündigt habe, dass wir darüber nachdenken, dass wir vielleicht ein bisschen einen Einschub machen, sozusagen, der Chris und ich. Ich habe das bei weitem nicht aufgegeben, durch dieses Evangelium predigen zu wollen. Es ist mein Ziel, meine Absicht, ob und wann wir damit auch zu einem Ziel kommen werden, das weiß Gott allein. Wir haben uns mit Matthäus 3 zuletzt beschäftigt und die letzten Predigten habe ich die Verse 1 bis 10 ausgelegt. Trotz allem werde ich sie heute noch einmal lesen und dann Vers 11 und 12 anschließen lassen, die wir genauer heute betrachten wollen. Ich lese Matthäus 3, Vers 1. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser, das heißt Johannes der Täufer, ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren, einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus ganz Jerusalem, ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan, und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon aber ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch im Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch im Heiligen Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Der Text, ich weiß nicht, ob das euer Lieblingstext wäre, wenn ihr eine Predigt vorbereiten würdet. Keine Ahnung. Man hat so seine Lieblingstexte, oder? Die man vielleicht schon öfter was gehört hat und wo man einen leichten Weg dahin hat. Aber das liebe ich an dem, dass ich mir Stück für Stück vornehme. Ich suche mir den Text nicht aus. Der ist dran. Und dann will ich ihn predigen, so wie Matthäus es uns festgehalten hat. Aber ich muss zugeben, diese Verse, Vers 11 und Vers 12, beinhaltet einiges, was wo Verwirrung da ist und wo uns nicht sofort klar ist, um was es eigentlich geht. Deswegen will ich mit euch etwas Vorarbeit machen, bevor ich die Bedeutung von dem Text euch nahebringen will. Will ich ein paar Weichenstellungen machen, damit wir es richtig verstehen können. Nun zunächst, in dem Text ist von Taufe die Rede, oder? Ab Vers 11 sagt er, ich zwar taufe euch mit Wasser. Danach redet er nochmal von Taufen, nämlich von der Taufe im Heiligen Geist und Feuer. Was bedeutet Taufen? Jeder von uns hat eine Vorstellung, was Taufen bedeutet. Vielleicht habt ihr gewisse Bilder im Kopf, wo ihr damit verbindet. Also es bedeutet nicht baden, es bedeutet auch nicht einfach nur irgendwas für ein bestimmtes religiöses Ritual, das man einfach durchführt. Die wortwörtliche Bedeutung von Taufen ist eigentlich so hineintunken, ja? Etwas nass machen sozusagen oder irgendetwas irgendwo tränken, kann man sagen, ja, tränken. Untertauchen, eintunken. Und in diesem Sinne, und das muss nicht unbedingt nur Wasser immer sein, das werden wir jetzt sehen. Der Heilige Geist ist kein Wasser und das Feuer ist auch kein Wasser. Wird aber davon von Taufe gesprochen. Nun, worum geht es dabei? Drei verschiedene Taufen werden hier erwähnt. Und ich will ganz kurz euch sagen, was es damit auf sich hat. Die erste Taufe, die hier erwähnt wird, ist die Taufe von Johannes dem Täufer. Und wir lesen hier von der Taufe im Wasser. Vielleicht habt ihr gedacht, ihr habt mich vorher verlesen. Ich habe das bei mir in der Bibel ein bisschen korrigiert, weil ich geschaut habe, was da im griechischen Text steht. Ja? Und da steht bei mir in der Fußnote, steht das auch drin. Da steht wörtlich in oder im. Ja? Das heißt nicht mit Wasser, also als dass das Wasser ein Mittel ist, mit dem getauft wird, sondern jemand ist im Wasser und wird hineingedrängt, in diesem Fall im Wasser. Also, ich zwar taufe euch im Wasser. Was ist das für eine Taufe? Das sah praktisch so aus, dass da ein Fluss war, der wurde Jordan genannt, der wird immer noch so genannt, gibt es immer noch. Und der Johannes ist hergegangen, hat seine Botschaft gepredigt und dann gab es einige, die gesagt haben, das stimmt, was er sagt, das ist ja wahr, wir müssen ja tatsächlich umkehren, wir müssen tatsächlich Buße tun, es war nicht gut, es ist nicht gut, wie es jetzt ist in unserem Leben. Und sie haben gesagt, ich will das nicht nur mir so still vornehmen, jetzt ist wieder die Zeit der Vorsätze, gell? Einen guten Vorsatz fassen, mir heimlich aufschreiben irgendwo. Nein, sie haben gesagt, ich will, dass das alle wissen, dass ich ernst mache. Und deswegen gehe ich da hinein, dieses Wasser, und bezeuge das, dass ich Buße tun will, dass ich umkehren will. Das war das, was Johannes getan hat. Es war eine Zeichenhandlung, ganz ähnlich wie es mit der Taufe auf den Namen Jesu auch eben ist, mit der christlichen Taufe, würde ich sagen. Das ist nicht dasselbe, wie Johannes der Täufer getauft hat, aber es gibt verschiedene Parallelen. Der Zielpunkt, was war der Zielpunkt von dieser Taufe? Ich zwar taufe euch im Wasser zur Buße. Also, was heißt zur Buße? Das heißt, es zeigt das Ziel an, wo es hingeht. Damit ihr Buße tut. Das ist das Ziel, die Zielrichtung. Ja? Das war die Taufe, die Johannes der Täufer gemacht hat. Er konnte allerdings nicht durch die Taufe etwas bewirken, dass die Leute tatsächlich Buße gemacht haben, oder? Das kann man nicht sagen. Jeder, der sich taufen hat lassen, der hat ganz gewiss Buße getan. Wer kennt die Herzen, oder? Wer weiß, aus welchem Grund der ein oder andere da hineingegangen ist? Das weiß man nicht. Diese Taufe, dieses Wasser an sich, werden wir nachher noch sehen, hat nichts bewirkt. Versteht ihr? Das ist nicht so ein heiliges Wasser oder ein wirksames Wasser. So, dass wir jetzt auch alle zum Jordan müssen, vielleicht noch am besten. Ihr Lieben, wir wissen nicht, was es alles gibt an Ideen. Die zweite Taufe, von der hier die Rede ist, das ist die Taufe im Heiligen Geist. So, was ist die Taufe im Heiligen Geist? Und auch hier ist dasselbe Bild. Da ist der Heilige Geist und da ist ein Mensch und der ist im Heiligen Geist und wird hineingetunkt, hineingetauft. Also das heißt, er wird völlig durchdrängt damit. Er wird erfüllt damit. Ja? Was bedeutet das Taufen mit dem Heiligen Geist? Auch da gibt es viel Verwirrung. Ich will keine lange und breite Erklärung deswegen machen. Mir ist wichtiger die Bedeutung von dem, was hier im Text steht. Aber es bedeutet eigentlich nichts anderes als eine Wiedergeburt. Dass jemand neu wird. Dass jemand von dem Heiligen Geist erfüllt wird, dass der Heilige Geist Wohnung nimmt, heißt es an anderen Stellen. Johannes 14. Ja. Und das betrifft, wen betrifft das? Die Spezial-Elite-Christen? Ich sage, es gibt nicht einen Christ, der nicht die Taufe im Heiligen Geist erlebt hat. Sonst wäre er nämlich kein Christ. Es gibt keinen Christ, nur alle, die wiedergeboren sind, sind Christen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn jemand sich Christ nennt, aber nicht wiedergeboren ist, nicht mehr in den Heiligen Geist hinein getauft ist, nicht Teil des Leibes Jesu ist und alles, was dazugehört, dann ist das bloß ein Plakat, das er sich drüber geklebt hat, ist aber nicht drin. Ja? Das Gleiche, wie wenn du einen Käseaufkleber nimmst und auf die Wurstpackung draufklebst, ist halt nicht drin. Kann man schon behaupten. So, das ist die Taufe im Heiligen Geist. Das bedeutet nichts anderes als Wiedergeburt, als Neugeburt. Als dass ein Mensch, der vorher tot war, geistlich tot war, lebendig wird. Was ist die Taufe im Feuer? Einige haben das gleichgesetzt und haben gesagt, das ist dasselbe. Also das heißt im Heiligen Geist und im Feuer. Das heißt, das ist das Gleiche. Ist nicht das Gleiche. Gerade was die charismatische Bewegung auch anbelangt, gibt es da sehr, sehr viel Verwirrung, sage ich mal. Die Taufe, es wird da sehr, sehr, sehr viel vermischt. Heiliger Geist und Feuer. Nun, lasst uns erstmal eins wahrnehmen, und das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen nicht immer wieder eine Stelle nehmen und alles Mögliche daraus machen, sondern beobachten. Augen aufmachen und beobachten. Und wir haben so wunderbare Werkzeuge, das zu machen. Wisst ihr, wir haben so Bibel mit Suchfunktionen. Wir haben so alles Mögliche, Konkordanzen für die das besser gewohnt sind. Nachschlagen, wo kommt welches Wort vor? Und dann schauen, was steht da geschrieben? Wo kommt das noch vor? Und wenn wir das hier anschauen, von der Taufe im Feuer, ist nur an dieser einen Stelle die Rede. Und an der Parallelstelle in Lukas 3. Also versteht ihr? Die behandeln genau dasselbe Thema, der Wortlaut ist vielfach gleich. An diesen zwei Stellen ist von Taufe im Feuer die Rede. Sonst nirgends. Das Zweite, lasst uns doch schauen, was hier in dem Kontext mit der Taufe im, oder was hier im Kontext mit Feuer gemeint ist. Denn Feuer kommt öfter vor hier. Schaut mal, wenn wir Vers 10 lesen. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Wenn die Axt an der Wurzel vom Baum gelegt ist, dann ahnen wir schon ein bisschen, dass das Schicksal von dem Baum kein gutes ist, oder? Es wird uns bestätigt, wenn wir ein bisschen weiterlesen. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ist das eine große Segnung von dem Baum, für den Baum ins Feuer zu fallen? Wohl nicht, oder? Es ist offensichtlich. Also Feuer ist in diesem Fall Gericht. Wenn wir in Vers 12 lesen, da heißt es, dass er den Weizen sammelt, also die Spreu, heißt es aber in der Mitte vom Vers, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Fast dasselbe, gell, wie in Vers 10. Ist ein großer Segen, für die Spreu im Feuer zu landen? Nein. Glückselig, wenn dann ein kleines Spräuchen beim Weizen landen könnte. Ich meine, wird nicht, aber das wird sich wünschen. Das ist schön an der Scheune. Also wir sehen, Feuer ist Gericht. Feuer ist Gericht. Wenn jetzt hier die Rede ist von der Taufe im Heiligen Geist und Feuer, dann bedeutet es, er wird die einen taufen mit dem Heiligen Geist und sie neu machen, ein neues Leben in ihnen wirken. Und die anderen wird er mit Feuer taufen, das heißt Gericht. Also, das ist nur, damit uns klar ist, worum es geht. Wenn wir die Bibel ein bisschen studieren wollen, was mit dem Heiligen Geist, welches Element mit dem Heiligen Geist verknüpft wird, das ist nicht Feuer, sondern was? Ha? Wind könnte man meinen, das ist auch, das ist nicht weit weg, Wind, aber was noch? Wasser, viel öfter mit Wasser. Das ist genau das Gegenteil, interessant, gell? Jesaja, eine Stelle schlage ich dazu auf, Jesaja 44, Vers 3. Ja, Vers 1. Aber nun höre Jakob, mein Knecht, und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und Jeschurun, den ich erwählt habe. Jeschurun, das ist einfach eine andere Bezeichnung, ein anderer Titel für das gleiche Volk. Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Schön. Wird Gott als Landschaftsgärtner, gell? In der Wüste ein bisschen schöner machen. Jetzt guck mal. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Ach so. Wasser ist nur wie ein Bild hier. Wasser ist ein Gleichnis. Wasser ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und dann könnt ihr andere Stellen aufschlagen. Hesekiel 36, ab Vers 25, Johannes 3, Vers 5, Titus 3, Vers 5. Dann gibt es mehr Stellen, wo wir aufschlagen und nachschauen können. Der Heilige Geist ist mit Wasser verknüpft. So viel als Vorrede, dass wir wissen, worum es bei diesen Begrifflichkeiten geht. Dass wir nicht aneinander vorbeireden. Jetzt will ich nochmal Vers 11 und Vers 12 lesen und will schauen, was bedeutet denn das, was Johannes wollte ja jetzt keinen Exkurs geben, was ist jetzt die Taufe mit dem, was ist die Taufe mit dem, ein Seminar. Nein, er wollte etwas deuten, er hat eine Botschaft auf dem Herzen gehabt und die wollen wir entdecken. So lesen wir nochmal Vers 11 und Vers 12. Ich zwar taufe euch im Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch im Heiligen Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu, aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Die bisherigen Adressaten, an die er bis jetzt gesprochen hat, war nochmal wer? Vers 7? Also die Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah. Also zu wem spricht er das mit den Bäumen, mit den Kindern Abrahams und so weiter? Das sind alles die Pharisäer. An die hat er gesprochen. Jetzt in Vers 11 wendet er sich so ein bisschen wieder weg und spricht wieder zu der ganzen Volksmenge. Woher wissen wir das? Wenn er sagt, ich zwar taufe euch mit Wasser, meint er damit die Pharisäer? Ausgeschlossen, oder? Er spricht jetzt zu dem ganzen Volk. Er sagt, euch, alle aus dem Volk, die ihr kommt, euch taufe ich mit Wasser. Aber nach mir kommt ein anderer. Also wir sehen, er richtet seinen Blick wieder an alle. Aber was hat er seinen Hörern auszurichten? Was war das, was er permanent verkündigt hat? Von seiner Botschaft her. Zwei Dinge hat er massiv betont. Das eine war, was nochmal? Tut Buße. Das war die erste. Lesen Vers 2, gell? Tut Buße. Kehrt um. Dreht um. Ihr lauft in die falsche Richtung. Das war das erste. Das zweite war, Jesus ist der Retter. Er ist der verheißene Messias. Das waren seine Botschaften. Und ich habe es letztes Mal erwähnt, gell? Johannes hätte massives Potenzial zu einem Superstar. Der wäre der Stern am Himmel Israels gewesen. Der konnte mitreißen, predigen. Die Leute sind aus allen Ecken zu ihm geströmt und haben gesagt, hey, das musst du dir anhören. Das ist außergewöhnlich. Und wisst ihr, was das eigentlich Besondere an ihm ist? Es ist nicht, dass er toll reden konnte. Es ist nicht, er hat nicht mal ein Zeichen vollbracht, gell? Spannend. Das eigentlich Besondere aber an ihm war, dass er sehr sensibel dafür war, zu merken, wenn die Leute zu viel von ihm hielten. Das ist krass, oder? Schaut mal, wenn wir Lukas 3 in der Parallelstelle schauen. Lukas 3, da merken wir das ein bisschen, was da im Hintergrund passiert. Lukas 3, Vers 15. Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen überlegten, ob nicht er, also es heißt Johannes, etwa der Christus sei. Und merken, es kommt so, das wäre ein guter Kandidat. Antwortete Johannes allen und sprach. Seht ihr, Johannes merkt das? Er spürt, die denken, was denkt die über mich? So wie Paulus, gell? Paulus und Barnabas, als sie in, weiß nicht, Apostelgeschichte 14, gehen sie nach Ikonion, ist das glaube ich, rein und predigen. Und dann kommen sie auf einmal auf den Gedanken, oh, das sind Götter. Ja, wollen sie ihnen opfern. Und Paulus, als sie es merken erstmal, gell? Paulus und Barnabas zerreißen ihre Kleider und sagen, nein, was ihr denkt, das sind wir nicht. Aber was bedeutet das, wenn man, versteht ihr das? So wie Johannes sich gesagt hat, nein, ich bin es nicht, nein! So wie Paulus und Barnabas das gesagt haben, was wurde mit Paulus danach gemacht? Gesteinigt. Das kann seinen Preis kosten, den Platz für Christus freizuholen. Aber das ist so erstaunlich an Johannes, dass er das merkt, oh nein, was denken die über mich? Nein, 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 wahrscheinlich steht es völlig falsch. Ich bin nicht der. Das ist ein bisschen Wiederholung vom letzten Mal, ich weiß, aber wie konnte Johannes so gnadenlos kompromisslos sein? Wie konnte er so wenig auf seine Ehre bedacht sein? Wie konnte er so demütig sein? Wisst ihr, was das Geheimnis ist? Ist immer dasselbe. Es ist das, weil er wusste, wer er ist und wer Jesus wirklich ist. Er hat ein klares Bild, wisst ihr? Er wusste, er ist der König der Könige, dem ich nicht würdig bin, seine Sandalen hinterherzutragen. Die allerkleinsten und niedrigsten Job zu tun. Bist du dir dessen bewusst? Ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, oder anders gesagt, wie du Jesus anschauen wirst und wie du dich anschauen wirst, wird entscheiden, wie demütig du bist und wie viel Platz du einräumen wirst in Jesus in deinem Leben. Oh, das ist so entscheidend, so wichtig. Nun, lasst uns jetzt entdecken, das ist, wir sehen, Johannes hat es dringend auf dem Herzen zu sagen, nein, nicht ich, sondern Jesus. Wie macht er das jetzt hier in diesem Text? Was sagt er? Er stellt einen Vergleich an, um das deutlich zu machen. Und er sagt, ich zwar taufe euch mit Wasser, aber der nach mir kommt, der ist viel größer als ich. Der ist viel stärker als ich. Was ist der in der Lage zu tun? Er ist in der Lage, mit dem Geist zu taufen, im Geist zu taufen und im Feuer zu taufen. Also er macht einen Vergleich, damit deutlich wird, oh, Johannes ist klein und schwach und niedrig. Und Jesus, der vermag alles zu tun. Wie sieht dieser Vergleich ganz genau aus? Auf der einen Seite steht hier Johannes. Johannes der Täufer. Und er tauft mit Wasser. Ja, das hat einen großen Effekt gehabt, sagen wir. Wie gesagt, wir haben viele Leute gesehen, die gekommen sind. Und doch war das Wasser, haben wir gesehen, war das Wasser kraftlos, oder? Es war, wisst ihr, wie oft hat Gott sein Volk zur Buße gerufen? Wie oft haben sie Möglichkeit gehabt, einen Neuanfang zu machen? Jetzt hier bei Johannes, jetzt sagen sie, okay, ab jetzt werden wir Jesus nachfolgen, werden wir die Götzen auf den Haufen werfen. Ab jetzt werden wir nicht mehr selbstsüchtig leben, all diese Dinge. Und was ist morgen? Schon wieder das Gleiche. Wir sind ja immer noch die alten Menschen, versteht ihr? Thema gute Vorsätze. Das Wasser, das zeigt Kraftlosigkeit an. Genauso wie Johannes der Täufer im Vergleich zu Christus absolut schwach und unfähig war. Er konnte keine Sünden vergeben. Er konnte ihnen nicht ihr Herz rausnehmen und ein anderes, ein neues Herz geben. Er konnte es nicht. Er hätte es gern gemacht, aber er kann es nicht. Also wir sehen hier Johannes der Täufer und bei all dem, was wir menschlich sagen, großartig, müssen wir sagen, aber doch schwach. So könnten wir vielleicht sagen, dass Johannes sagt, ich zwar taufe euch im Wasser, in der Hoffnung, dass ihr umkehrt, aber der nach mir kommt, der vermag viel mehr zu tun. Nun, auf der anderen Seite jetzt steht Christus. Und er ist in der Lage zu einer ganz anderen Taufe. Nicht nur ein bisschen mit Wasser waschen. Nein, nein. Mit einer ganz anderen Taufe. Was ist das? Mit der Taufe im Heiligen Geist und im Feuer. Was bedeutet es, dass Christus die Kraft hat, mit dem Heiligen Geist zu taufen? Was bedeutet das? Es bedeutet nichts Geringeres, als dass er aus geistlich Blinden, unverständigen, hilflosen und bösen Menschen, welche macht, die das Evangelium sehen, die etwas von dem Wert Christi erahnen, die ihr Leben anfangen aufzuopfern für Christus, für die Heiligen, für andere Menschen, weil sie gesehen haben, wer Jesus ist und weil sie das Evangelium verstanden haben. Ihr Lieben, wir haben ja unsere Bibellese, muss zugeben, muss heute noch das von gestern lesen, bin ein bisschen hinten drein. Nicht, dass ihr denkt, dass ich immer up to date bin. Aber ich habe jetzt in Johannes 16 etwas gelesen, was ich so schockierend fand. Es ist mir so richtig rausgesprungen. Ich will, dass wir sehen, was geistliche Blindheit bedeutet und was Jesus ist in der Lage zu tun. Was ist geistliche Blindheit? Schaut mal, in Johannes 16, Vers 20 steht so ein Satz geschrieben. Und der fällt uns erst gar nicht auf. Johannes 16, also um davor das kurz zusammenzufassen, Jesus sagt, ich werde von euch weggehen. Ich werde euch verlassen für eine kurze Zeit und dann werde ich wiederkommen. Das, was er damit meint, ist, er wird sterben und dann wird er auferstehen. Und er sagt, und ihr werdet traurig sein. Guck mal, Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und jetzt spricht er von der Zeit, wo er tot ist und vor der Auferstehung, zwischen Tod und Auferstehung. Wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet. Warum? Ja, weil Jesus gestorben ist, weil er tot ist, weil er im Grab ist. Dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich treu. Der einzige Retter liegt im Grab und die Welt freut sich? Seht ihr, was geistliche Blindheit ist? Wir können das ist schon so ziemlich der Höhepunkt eigentlich. Aber wir können es von Anfang an durchgehen. Ich würde gerne mit euch alle Stellen aufschlagen, aber ich weiß, dann geht uns die Puste aus. Aber ich nenne sie euch einfach, und wenn ihr sie euch aufschreibt, könnt ihr sie später nachschlagen. In Römer 1, Vers 21. So fängt die geistliche Blindheit an. Da heißt es, obwohl sie Gott kannten, brachten sie ihm aber nicht Dank und Ehrerbietung dar, wie es Gott gebührt hätte, sondern sie verfielen in Torheit und haben angefangen, die Götzen anzubeten. Das ist das Erste. Sie können den Blick nach draußen richten, haben keine Entschuldigung zu sagen, es gibt keinen Gott. Aber was tun sie? Sie sagen, nee, dir gebe ich keinen Dank, dir gebe ich keine Ehre. Ah, das ist doch was Besseres, was man anbeten kann. Jetzt ganz platt formuliert, okay? Aber anstatt ihm die Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, sagen sie, nee, wir nehmen uns andere Dinge. Das ist der erste Punkt. Das ist Römer 1, 21. In Apostelgeschichte 7, Vers 52 sagt dann der Stephanus zu den Pharisäern und zu all denen, die vor ihm stehen, sagt er, welchen der Propheten haben eure Väter und habt ihr nicht verfolgt und getötet? Welchen von ihnen? Also das Zweite, wie geistliche Blindheit ist. Gott hätte schon gleich am Anfang sagen können, nein, fertig, vorbei, verspielt. Ich weiß nicht, wie viel Möglichkeiten ihr bekommt, wenn ihr es, was weiß ich, bei irgendeinem Spiel oder irgendwo vermasselt habt, ja, bist raus, bist disqualifiziert. Okay, bekommst noch eine Chance. Was passiert dann? Gott schickt die Propheten, sagt, hier, kehrt um, glaubt. Was sagen sie? Ah, die bringen wir ins Grab. Geistliche Blindheit, seht ihr das? Johannes 1, Vers 11. Was heißt es hier? Er aber kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jetzt kommt er selber. Und was machen sie? Sag raus. Schockierend. Apostelgeschichte 13, Vers 14. Apostelgeschichte 3, Vers 14 sagte so. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten, das ist Jesus, verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Seht ihr die geistliche Blindheit? Oh, bitte gib uns einen Mörder lieber, den nicht, nein. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Das ist geistliche Blindheit, ihr Lieben. Das ist geistliche Blindheit. Und nicht nur das, wie wir jetzt in Johannes 16, Vers 20 gelesen haben. Und was haben sie noch gemacht? Sie haben sich gefreut. Es ist erschütternd, ihr Lieben. Es ist erschütternd. Das ist geistliche Blindheit. Seht ihr, und das sind nicht so 2,5% der Menschheit, die so böse sind. Von Natur aus ist es 100% der Menschheit, die so böse ist. Die Jesus, versteht ihr? Wir haben so Kategorien von Böse. Ja, das Allerböseste, was Hitler getan hat, ist Hitler so, ja? Die Kategorie, so die Menschenrechtsverbrecher, was weiß ich, wer alle. Ich sag euch, was hier geschehen ist, das stellt Hitler weit in den Schatten. Ich sag nicht, das ist nicht schlimm, was Hitler gemacht hat. Ich sag, das ist viel schlimmer. Weil es die einzige Rettung ist, weil er der Schöpfer ist, weil er Jesus ist, weil er Sohn Gottes ist. Du kannst ihn doch nicht ans Kreuz schlagen. Es gibt nichts Schlimmeres. Das ist geistliche Blindheit. Und auch heute sieht es da nicht besser aus. Wir sind im Land der Reformation, hunderte Bibelübersetzungen, haben alles zur Verfügung. Predigten, kannst du auf eine Seite gehen, zehntausende Predigten verfügbar. Das Wort ist da verfügbar. Doch sind wir geistlich blind. Wisst ihr, was die Kraft Jesu ist? Dass er aus solchen Menschen, welche Macht, schaut mal, Apostelgeschichte 2, Vers 37. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Was sollen wir jetzt machen? Er sagt: Tut Buße, kehrt um. Das ist Christus in der Lage zu tun. Seht ihr das? Und das tut er durch seinen Geist. Das bedeutet, die Taufe im Heiligen Geist bedeutet, wiedergeboren zu werden. Dass du vorher blind für etwas warst, du hast es nicht gesehen. Es war für dich Pillepalle. Es war für dich so normal. Und auf einmal fallen dir die Augenklappen runter und du siehst: Ja. Christus ist es tatsächlich. Das Evangelium ist wahr. Seht ihr, Christi Taufe ist um so viel, diese Taufe im Heiligen Geist, dieses Erkenntnis geben. Und das ist noch nicht alles, das ist der Beginn. Wir wollen nicht sprechen über Frucht des Geistes und alles, was er wirkt, wie er uns vom Vater vertritt und all diese Dinge. Der Heilige Geist ist, den Christus schenkt, mit dem er tauft, in den er tauft. Das ist das ganze geistliche Leben. Es gibt keins ohne ihn. Und diese Taufe ist um so viel stärker, als dass er in der Lage ist, um so viel stärker, als das Leben stärker gegenüber dem Tod ist. So groß ist dieser Unterschied. Nun, jetzt heißt es in unserem Text, lass uns zurückgehen. Auf der anderen Seite aber auch das Gegenteil davon. Und jetzt sehen wir, wie weit das auseinander ist. Nämlich mit Feuer zu taufen, oder? Wenn einer im Heiligen Geist getauft wird, hinuntergetunkt wird, sehen wir neues Leben. Was ist aber, wenn einer im Feuer untergetunkt wird? Das ist weit, weit, weit auseinander. Das bedeutet, wenn Christus jemandem Gericht übergibt, ihr Lieben, dann gibt es keine Rettung mehr. Und jetzt, ab Vers 12, beschreibt er das nochmal deutlicher. Das, was Jesus tun wird, seinen Auftrag. Schaut mal, seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Was ist das? Das sind lauter Fachbegriffe eigentlich hier wiederum, die nur hier an dieser Stelle vorkommen. Und was er tun will, ist in einem Bild, das nochmal zu erklären, was er hier in Vers 11 jetzt gesagt hat. Das Taufen im Heiligen Geist oder das Taufen im Feuer. Denn die im Heiligen Geist getauft sind, das ist der Weizen, den er sammeln wird. Und die Spreu ist dasselbe, mit denen der im Feuer taufen wird. Seht ihr, das ist die Parallele. Das muss man verknüpfen. Es ist ein Bild, es ist ein Beispiel. Was ist die Situation? Also es kommt nur an dieser Stelle und an Lukas 3 vor. Das sind die Parallelstellen. Es ist eine Wurfschaufel, es ist die Tenne, die Rede, Weizen, Scheune, um was geht es? Ich denke, einige von euch sind da bewandert, aber vielleicht nicht alle. Deswegen will ich es ganz kurz erklären. Das Getreide ist geerntet, es ist eingesammelt, es ist geholt und es wird jetzt auf der Tenne gedroschen. Entweder mit so Schlägeln, wo man richtig draufhaut und den ganzen Weizen aus den Ähren rausklopft. Es soll rausfallen und dann damit es getrennt wird. Ja, weil was man nur braucht am Ende ist das Korn. Den Rest braucht man nicht. Also man klopft da drauf, man klopft drauf und dann gibt es einen großen Haufen, da sind Schalenreste und das Korn eben dabei. Ja, das sind diese Hülsen um das Korn herum, das liegt da zusammen mit dem Korn. Und da muss man auf den richtigen Wind warten. Ja, wenn zu viel Wind ist, dann ist die ganze Ernte weg. Wenn kein Wind da ist, dann fällt alles wieder runter. Deswegen muss der richtige Wind da sein. Und wenn der richtige Wind da ist, dann nimmt man die Wurfschaufel und alles hoch in den Wind. Und dann das schwere Korn, das fällt wieder nach unten. Und das, was leicht ist, das wird vom Wind weggenommen und aussortiert. Also dann musst du nicht mehr da sitzen und jedes einzelne zuck, zuck. Das ist langwierig. Also damit macht man sich die Arbeit vom Wind zunutze. Das ist die Situation. Jetzt heißt es hier, seine Wurfschaufel ist in seiner Hand. Was bedeutet das? Wenn wenn du weißt, wenn du vorhast, ein Loch zu buddeln in deinem Garten und du sagst, übermorgen habe ich vor, wann nimmst du die Schaufel dann in die Hand? Jetzt schon? Gehst mit dir schlafen? Nein, das ist also kurz, wenn du anfängst, ja? Die Schaufel ist schon in seiner Hand. Das heißt, ihr wird jetzt gleich anfangen. Haben wir das schon mal gelesen? Vers 10, schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Ihr Lieben, wie oft muss die Bibel sagen, es ist bereit. 1. Petrus 5, der bereit steht, Lebende und Tote zu richten. Wie oft muss man, wie unvernünftige Kinder. Das ist mein Sohn kann ich sagen, pass auf, gleich kommt die Strafe, pass auf, gleich kommt. Dö. Und dann, okay, jetzt ist die Strafe da. Dann, versteht ihr? Ich habe es doch so oft so lange gesagt. Ich habe es doch wirklich deutlich gemacht. Es ist bereit. Aber was wird er genau tun? Zwei Dinge heißt es hier. Er wird seinen Weizen in die Scheune sammeln. Übrigens, das ist gell? Nicht seine Spreu. Seinen Weizen und die Spreu. Er wird seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die ganze Arbeit des Baus, die hat auf die Gewinnung, auf die Bergung von diesem Korn abgezielt. Das ist den Rest. Ja, gut, Stroh für die Pferde, gell, heute. Aber früher hatten wir das nicht gebraucht, wirklich. Das ist das Wertvolle. Die ganze Arbeit hat darauf abgezählt. Dafür hat er sich abgemüht. Genauso kommt Christus auf diese Welt, um seinen Weizen zu sammeln. Um sie alle einzuholen. Ein wunderbares, ein tolles Bild. Und ich denke, ihr wisst, was damit gemeint ist. Jesus sagt, ich will, dass ihr seid, wo ich bin. Das ist beim Vater in der Herrlichkeit. Die Scheune, das ist ein Bild für die Herrlichkeit. Er wird diesen Weizen will er hineinsammeln, damit der Weizen dort ist, wo er ist. Aber was jetzt hier auch eben geschrieben steht, dass er die Spreu verbrennt. Aber das ist komisch, oder? Wir haben doch gerade gesagt, hoch, Wind, warum verbrennen dann noch? Der Wind hat es doch schon weggenommen. Oh, das ist ernst, oder? Das heißt nicht, dann ist er halt irgendwo weg. Nein, das wird zusammengetragen ins Feuer. Und dann heißt es hier nicht, er wird sie mit Feuer verbrennen. Er wird sie mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Ich weiß, das ist nicht schön. Aber wir müssen das sagen, versteht ihr? Weil er es hier extra aufgeschrieben hat. Und unauslöschlich, das kommt hier vor, einmal in Markus, wo aber auch von dem gleichen Thema die Rede ist, und wiederum in Lukas 3. Wisst ihr, Feuerkatastrophen, die sind uns bekannt. Es ist immer wieder, gell? Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle. Gott sei Dank, jedes Feuer ist bis jetzt unter Kontrolle irgendwann gewesen auf der Erde. Es gibt keins, das bis jetzt nicht mehr unter Kontrolle gebracht worden ist. Aber wenn es hier heißt, es ist ein unauslöschliches Feuer, es gibt kein Mittel, mit dem du dem beikommen kannst. Es gibt nichts, womit du das ausmachen kannst. Stopp, vorbei. Ich weiß nicht die Details. Ich will auch euch keine Details jetzt hier. Ja, aber ich weiß eins. Dem gilt es zu entfliehen, ihr Lieben. Dem gilt es zu entfliehen. Wie er hier Vers 7 gesagt hat. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Habe ich deutlich gemacht, wie oft die Bibel auch an verschiedenen Stellen spricht. Lauf davon! Dem gilt es zu entfliehen. Zu wem sollte man fliehen, ihr Lieben? Jetzt, zu wem sollte man fliehen? Wenn nicht zu dem einen Starken, der in der Lage ist, mit dem Heiligen Geist zu taufen. Zu niemand anders kannst du fliehen. Eine Bemerkung haben wir noch übersehen, damit schließe ich. Er wird seine Tenne, was wird er noch mit der Tenne machen? Er wird seine Tenne durch und durch reinigen. Überall, wo dieses Wort Katharizo noch vorkommt, steht es nur als Katharizo, das heißt reinigen, sauber machen. Hier steht dia Katharizo, das heißt durchreinigen. Was stellt ihr euch da vor? Vielleicht sagen ein paar, oh, jetzt kommt bald Frühjahr wieder. Jetzt müssen wir mal gründlich durchreinigen. Das heißt,
nicht nur putzen, sondern sehr gründlich putzen, aufräumen, wirklich schauen, dass kein Stäublein mehr irgendwo übrig bleibt. Das bedeutet, dass Jesus, diese Tenne ist dieser Platz, ihr seht, das ist ein ebener Platz, wo das alles gedroschen wird. Und wenn das die reinigen wird, dann bedeutet das, wenn ihr nicht gucken wird, so dass 95% beisammen sind und der Rest ist jetzt mal egal. Er wird alles zusammenholen. Er wird die Ecken sauber machen und da wird kein Korn und keine Spreu irgendwo übrig bleiben. Es wird ihm nichts durch die Lappen gehen. Auf der einen Seite für die Spreu ist das nicht gut. Die würde lieber auf der Tenne bleiben. Aber was für ein wunderbarer Trost für den Weizen. Nicht das kleinste Weizenkörnchen wird ihm durch die Lappen gehen. Was für ein Trost. Er wird sie alle finden. Wird sie alle in seine Scheune bringen. Wie wunderbar, wie stark und wie groß ist dieser Herr. Er wird seine Aufgabe zu 100% verlässlich ausführen. Ihr Lieben, ich will euch bitten, dass wir diesen König der Könige, der gekommen ist, um deinetwillen, um meinetwillen, dass wir ihn anbeten, dass wir Buße tun, wenn es noch nicht geschehen ist. Es soll Zeit und Raum dazu sein. Ja, es ist schockierend, wenn man sich dessen bewusst wird, wie groß die geistliche Blindheit von uns Menschen ist, wie groß meine eigene geistliche Blindheit gewesen ist und an manchen Punkten immer noch ist. O Herr, warum hast du noch nicht ausgemacht, warum hast du es nicht zugemacht, wo wir deine Hand, die du uns entgegengestreckt hast, so oft abgelehnt und ausgeschlagen haben, sogar durchbohrt. Danke dir von ganzem Herzen, dass du im Heiligen Geist taufst und Erkenntnis, Buße, Umkehr schenkst. und dass du deinen Weizen, deine Scheune sammelst. Und danke, Herr, danke, dass du sogar so ein kleines, verschrumpeltes Körnchen wie mich nicht übersehen wirst, sondern dass du es zusammenfegst und in deine Scheune bringst. Wie wunderbar.